Heute ist Donnerstag, der 19. Februar. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt mit mir, Patrick Duane. Die Wall Street hat nach den gestrigen Gewinnen heute damit zu tun, die Gewinne zu verteidigen. Ganz klappt das nicht, denn die Walmart-Zahlen waren zwar gut, die Aussichten allerdings enttäuschten die Anleger. Gleichzeitig versucht man, die Problematik geopolitischer Natur zwischen den Iran und den USA einzuordnen und zu gewichten und nimmt die angelaufenen Gewinne mit. Was ansonsten zahlenmäßig noch wichtig war und was die Wall Street sonst noch bewegt, darüber spreche ich jetzt. Herzlich willkommen zur Opening Bell mit mir, Patrick Duane. Ein Novum, denn eigentlich wäre heute die Sendung ausgefallen. Ihr habt's mitbekommen, Markus ist im Urlaub und ich habe eigentlich auch keine Zeit gehabt, bin dann aber von der Berlinale flux hier rübergekommen zu mir in mein Studio und habe gesagt, komm, ich kann euch nicht so lange hängen lassen. Wir müssen Live-Berichterstattung machen in einer Woche, in der es eine wahre Zahlenflut gibt und auch eben gerade nochmal neue Daten über die Ticker gelaufen sind zur Arbeitslosigkeit und der Philly Fed Index, der Frühindikator, der besser ausfällt und die Arbeitslosen, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 206.000 doch weniger stark gestiegen als die erwarteten 223.000. Dann gibt's Neuigkeiten von Sam Altman und OpenAI. Der hat sich zu Wort gemeldet. Der war genauso platt, als er Seeddance 2.0 gesehen hat, wie ich auf der Berlinale. Da stehst du auf dem roten Teppich neben Ethan Hawke und denkst so, ja, eigentlich brauchen wir Hollywood jetzt nicht mehr so. Und also ich könnte eigentlich so einen optischen 200 Millionen Dollar Marvel-Blockbuster, den könnte ich jetzt mal eigentlich schön so an meinem Rechner machen. Zumindest ist das, was Sam Altman den chinesischen Entwicklern attestiert, dass sie enorme Fortschritte gemacht haben. Wie er das genau begründet und was er, ob er sich davor fürchtet, gucke ich mir mit euch gleich an. Und vor allen Dingen auch Zahlen, Zahlen, Zahlen. Ja, eBay, Deer, Walmart vor allen Dingen, die müssen wir uns angucken, was daraus passiert und was die Wall Street daraus ableitet. Das ist eine Menge los und ich habe es eben gerade in eigener Sache schon gesagt, ja, die Berlinale, geile, geile Berlinale. Also wenn wir irgendwann mal einen eigenen Kanal machen zum Film und Fernsehen, ich kann euch viel erzählen, habe viele Filme gesehen, es war echt eine tolle Mischung aus Jazz Classics, Everybody Digs Bill Evans, aus No Good Men, der Eröffnungsfilm und ja dann The Wait mit Ethan Hawke, einem meiner Helden, wer kennt ihn nicht, von Gattaca. Aber hier in der Wall Street, in der Opening Bell, gucken wir auf Geopolitik, wir gucken auf Zahlen und der Fahrplan sieht folgendermaßen aus, dass wir im Grunde sagen können, liebe Freundinnen und Freunde, es dreht sich um zwei essentielle Achsen heute, nämlich einmal die Unternehmenszahlen, ich habe es gerade angedeutet, also Walmart, Deer, Booking Holdings, eBay, Etsy und plus noch ein ganzer Kladderadatsch aus der Tech-Travel- und Consumer-Ecke. Und zweitens dreht es sich mal wieder um Zinsen und Inflation, denn die FOMC-Minutes von gestern, die wollen wir euch nicht vorenthalten, die waren zwar nicht dramatisch, aber die Details sind wichtig, weil der Markt weiter auf den ersten Zinscut im Juni setzt. So, was kommen noch für Datenpunkte dazu? Wie gesagt, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, das sieht man auch ganz deutlich, sind oder zeichnen einen Blick auf den Arbeitsmarkt, der auf jeden Fall mal solide ist. Und das war ja auch das, was ganz wichtig war bei der vergangenen FED-Sitzung insgesamt, dass der Arbeitsmarkt nicht zu sehr abkackt, weil sonst die Kurse mit runtergezogen werden. Die Daten aus dem vom Ölbericht, die kommen heute um 18 Uhr noch. Die werde ich vielleicht, wenn sie irgendwie was Spannendes beinhalten, euch in der Closing Bell, die es heute Abend auf jeden Fall auch geben wird, auch noch mit auf den Weg geben.
Und jetzt Werbung. Wer mich kennt, well, der weiß, ich berichte seit Jahrzehnten über die Wall Street. Nah dran, unabhängig, kritisch und ohne Börsenblabla. Was im Podcast oft Minuten hat, bekommt bei 360wallstreet.de die Tiefe, die du für bessere Entscheidungen brauchst. Es geht um fundierte Markteinblicke, die Einordnung der wichtigsten Trends und strategische Denkansätze für Anleger. Aber 360 Wall Street ist mehr als Analyse. In meinem Discord-Kanal diskutiere ich lebhaft mit der Community, mit euch. Ein Ort für echtes Gespräch, für Fragen. Hier teile ich auch meine eigenen Anlageentscheidungen, unterschiedliche Meinungen und den Austausch untereinander auf gleicher Augenhöhe. Hier profitierst du also nicht nur von meiner Erfahrung und auch vom Wissen und den Perspektiven meines Teams, sondern auch von anderen Mitgliedern. Wichtig, wir teilen Einschätzungen, Analysen und Perspektiven. Die eigentlichen Investmententscheidungen, well, die triffst du natürlich selbst. Wenn du also ein Teil einer starken Anleger-Community sein willst, dann geh jetzt auf 360wallstreet.de und sichere dir dein Abo. Ich freue mich auf dich. Das war's mit der Werbung.
Also, nachdem wir gestern etwas freundlichere Kurse und Tendenzen gesehen haben, an der Wall Street sind die Futures heute leicht im Minus. Egal ob der S&P, die Technologiebörse Nasdaq und auch der Dow Jones, alle sind so ein bisschen im Rückwärtsgang. Volalong über 20, das ist das Maß der Dinge. Warum sind wir im Rückwärtsgang? Naja, die Walmart Guidance plus der geopolitische Risikofaktor, der im Hintergrund weiter schwelt, Iran, USA, sind der Grund dafür. Bevor ich das genau präzisiere, erstmal das Bigger Picture und die OpenAI News, die möchte ich an der Stelle nämlich mal voranstellen. Das ist das Schlagzeilenrisiko von OpenAI, denn laut Bloomberg steht eine Mega-Finanzierungsrunde im Raum. Es geht mal wieder um 100 Milliarden US-Dollar frisches Kapital für OpenAI. Und wenn man sich Seedance und Co. anguckt, möchte man meinen, das wäre auch dringend nötig, dass da mal weiter Kohle reinkommt. Am Ende wäre dann die Bewertung für OpenAI bei größer mehr als 850 Milliarden. Die Themen, die diskutiert werden am Investorenmix, ist im Grunde so ein bisschen, naja, das große Geld, diese Rotation, eine Tasche kommt, von der einen Tasche kommt's, geht in die andere Tasche rein, also die Amazons, die Softbanks, die Nvidia und Microsoft, die OpenAI sponsoren, möchte man ja fast schon sagen. Und diese Circularity setzt oder beinhaltet auch bei dem einen oder anderen ein paar Sorgenfalten. Man fließt dann geldtechnisch wieder in Cloud, Chips, Compute und gehört zu den großen Playern. Diese Circularity muss nicht schlecht sein, aber sie wirkt natürlich die Frage der Preissetzungsmacht zusätzlich in den Raum und die Abhängigkeit im Kontext mit Transparent und Economics auf. Dazu Sam Altman, wie gesagt, amazingly fast, the development of China. Der globale KI-Wettlauf bleibt brutal schnell, das kann man nicht anders sagen. Und in diesem Umfeld ist die Bewertung extrem sensibel. Denn wer Compute sichert, gewinnt Zeit. Wer Zeit gewinnt, gewinnt Marktanteile. So könnte eine Gleichung ungefähr aussehen. Kommen wir zum Walmart. Walmart heute der Taktgeber. Und sie setzen wirklich den Ton. Wenn wir uns die Zahlen aus dem vierten Quartal mal angucken, die waren okay. Aber der Haken ist der Ausblick. Ich gehe kurz sauber durch mit euch. Also, vierte Quartal, besser als erwartet. Gewinn je Aktie mit 74 Cent, besser als erwartet. Der Umsatz 190 Milliarden, 5,6% über den Konsensschätzungen. Und die Comps mit plus 4,6% ebenfalls über den Erwartungen. Bei den Transaktionen, den Tickets, lief es auch gut. Und die Qualität, die diese Zahlen bietet, sind vor allen Dingen zurückzuführen aus dem starken E-Commerce-Geschäft. Allein geht es da fast 24% nach oben, im Advertising um 37% und die Membership-Fees, die man eingeführt hat vor geraumer Zeit mit plus 15,1% ebenfalls gut. Die Margenseite ebenfalls gut. Die Bruttomarge plus 13 Basispunkte auf 24%. Für ein Unternehmen dieser Größe echt ein cooles Ergebnis. Operativ auch plus knapp 11%. Schneller als der Umsatz, man liefert operatives Leverage. Aber, die Guidance enttäuscht. Für das Fiskaljahr 27 erwartet man nur noch ein Plus beim Umsatz von 4% statt 5% und der Gewinn soll mit 2,80 $ statt 2,97 $ auch unter den Erwartungen sein, genauso wie für das erste Quartal. Da schwächelt man auch 64 Cent statt 69 Cent erwartet. Also ihr seht's, dieses Wachstum, was wir jetzt im vierten Quartal gesehen haben, setzt sich im ersten Quartal nicht weiter fort. Das ist auch der Grund. Also ich meine, wenn es operativ nicht so läuft, dann kann man ja das Ganze ein bisschen schönen. Und das macht man genau, indem man ein Aktienrückkaufprogramm über weitere 30 Milliarden Dollar aufsetzt. Positiv, ja, aber es überdeckt die Guidance nicht. Freunde, da müsst ihr wirklich drauf achten. Und das Makrosignal ist, die Inflation ist zweigeteilt. Warum ist das spannend? Naja, Walmart hat einmal einen sehr guten Preissensor, das wisst ihr. Dadurch, dass so eine breite Käuferschicht bei Walmart unterwegs ist, sehen die, basierend auf den AI, den sie mittlerweile einsetzen, und der Profitabilität, die sie damit auf der einen Seite gewinnen, aber gleichzeitig auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter nach vorne bringen. Man ist wie so eine Fieberkurve am Puls der Zeit. Die Zahlen, was die Inflation betrifft, laut Walmart geht man runter auf 1,1%. von zuvor 1,3%. Und die sogenannte Grocery Inflation, also die für die Supermärkte, ist deutlich runtergekommen. Also die Preise dort plus 0,6%, die sie steigen. Nochmal, es ist ein Körbchen, das ist der Durchschnitt. Und ja, Preise steigen noch, aber eben nicht mehr so deutlich. Für die Leute, die unter euch nicht genau wissen, wie Inflation versteht, einfach mal googeln, was der Unterschied ist zwischen Preissteigerung und Inflation. General Merchandise, die Inflation dort springt auf 3,2% hoch von zuvor 1,7%. Und das bedeutet nichts anderes als, dass Food kühlt ab, Warenpreise, auf die legt Donald Trump ja auch besonders viel Wert und seine Anhängerinnen und Anhänger, weil das ein ganz wichtiger Faktor ist für die Amerikanerinnen und Amerikaner in dieser K-förmigen Konsumblase, in der man da ist. Aber die Warenpreise, die ziehen an, vor allen Dingen, weil Walmart sich äußert und sagt, das ist wahrscheinlich alles eher mal zollgetrieben. Kernaussage zum vierten Quartal, also solide, kann man nicht anders sagen, aber das Management klingt vorsichtiger, eher konservativ, vor allen Dingen, wenn die Konsumentenlage etwas rauer wird. So, Walmart, Haken dran. Kommen wir zu Etsy. Etsy und eBay, der Deal der Deals, der den Markt heute besonders triggert. Der Gegenpol zu Walmart, könnte man sagen, Etsy, zumindest was die Kursentwicklung betrifft, denn die sind vorbörslich sehr stark. Plus 20%, habe ich vorhin mal gesehen. Etsy verkauft Depop an eBay für rund 1,2 Milliarden US-Dollar Cash. Das entspricht ungefähr 28% der Etsy-Marktkapitalisierung. Also, das ist richtig substanziell. Warum feiert das der Markt? Naja, im Grunde geht es darum, dass Etsy die Story, was das eigene Unternehmen betrifft, wieder ein bisschen einfacher macht, besser zu durchschauen, transparenter. Man fokussiert sich im Grunde auf das Kerngeschäft. Man trennt sich von ein bisschen Komplexität, könnte man sagen. Und man signalisiert es seitens des Unternehmens auch ganz klar, Buybacks plus Investitionen in die Kernmarke. Was bedeutet das Ganze für eBay? Naja, eBay bekommt damit einen Asset-Zukauf, der zur Plattformlogik von eBay wirklich gut passt. Resale, Community, Kategorien, Kompetenz. So kann man das vielleicht für eBay ganz gut zusammenfassen. Und Zahlen gab es zudem auch von John Deere. Aussage vorweg, es ist ein Beat und ein Race. Und das ist vielleicht gar nicht so unwichtig an diesem bevorstehenden Industrieblock, denn John Deere hat ja in den letzten Quartalen ganz gut immer auf die Mütze bekommen. Aber diesmal geliefert mit einem Ergebnis je Aktie von 2,42 $. 2,05 $ waren nur erwartet. Und auch ein Umsatz, der die Erwartungen übertrifft mit 8 Milliarden. Hier waren nur 7,6 Milliarden erwartet worden. Selbst die Marge war besser als geplant und der stärkste Rückenwind kommt im Grunde aus Construction und Forestry. Also Bau und Wald, aus dem Waldgeschäft, aus dem Forstgeschäft. Vielen Dank. Forestry, Forst ist ja logisch. Und ja, das Entscheidende, das Unternehmen kann die Guidance nach oben nehmen. Man rechnet jetzt beim Net Income mit einer Spanne zwischen 4,5 und 5 Milliarden US-Dollar, statt zuvor 4 bis 4,75 Milliarden. Im Bereich Forstwirtschaft soll es 15% nach oben gehen. Bisher hat man hier beispielsweise nur ein Plus von 10% erwartet. Die Kernaussage bei John Deere, der Gegenwind bei der Large Agriculture, der bleibt, also bei den großen Traktoren etc. Und ich glaube, dass es den USA offen gestanden auch nicht wirklich hilft, dass wenn man dann endlich mal dieses Mercosur-Abkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten hinbekommt, aber die Construction und die kleineren landwirtschaftlichen Fahrzeuge, das trägt im Moment das Unternehmen. Das Signal ist eigentlich Real Economy außerhalb von Big Tech läuft scheinbar. So kann man das bei John Deere auf jeden Fall zusammenfassen. Gucken wir auf Hims und Hers, Klarna und Nice. Denn diese drei Headlines senden für uns zumindest für den Moment ziemlich unterschiedliche Botschaften. Hims und Hers, das hat mich auch schon echt Nerven gekostet und die Nachrichtenlage war ja bei denen auch wirklich, ja, volatil in letzter Zeit. Man kauft Eukalyptus für 1,15 Milliarden US-Dollar. Das ist ein 240 Millionen US-Dollar Cash-Upfront, das es bedeutet. Strategisch geht es um die Internationalisierung, also Australien, Japan, plus tiefer in UK, Deutschland und Kanada, wo man einsteigen möchte. Das ist ein klarer Wachstumsmove und die Börse wird genau hinschauen, ob die Integration, die Kundenakquise, die Kosten und der Profitabilitätspfad auch vernünftig sind, nachdem das Unternehmen, wie ich gerade sagte, in der Vergangenheit eher mal für negative Schlagzeilen, ihr wisst ja, rund um Abnehmen, Medikamente, Schlagzeilen gemacht hat. Bei Klarna kann man sagen, die Aktie verliert brutal, zweistellig. Die Topline der Zahlen war eigentlich okay, aber die Profitabilität war super schwach. Die Transaktionsmargin mit 372 Millionen Dollar unter der eigenen Spanne von zuvor 390 bis 400 Millionen Dollar. Die schnellere Adoption neuer Banking-Produkte und Upfront-Credit-Loss-Provisionierung ist das Problem. Die Guidance für 2026 musste nach unten genommen werden. Der Operating Profit, die Zinsen unter der Erwartung der Konsensschätzung. Und ich meine, das ist ja das klassische Thema, ne? Wachstum ja, aber Timing und Qualität der Erträge und der Zahlen hat man halt eben nicht geliefert. Muss man sagen. Zweistellig nach unten. Bei Nice sehen wir einen soliden Bericht und das KPI, das der Markt will. Die wiederkehrenden Umsätze steigen 66% auf 328 Millionen US-Dollar. Dazu ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 600 Millionen US-Dollar und gleichzeitig eine ordentliche Guidance. Mit dem Gewinn je Aktie und Umsatz leicht über Konsens ist daraus eine positive Story für den heutigen Tag gemacht. Kommen wir jetzt nun zu ein paar Zahlen, wo die Analystenkommentare noch so ein bisschen zusammenkommen und wir die gleich parallel haben. Einmal Cheesecake Factory. Die Zahlen, ja, was soll man da sagen? Die waren, was den Gewinn je Aktie betrifft, im Grunde in line mit einem Dollar, leicht besser. Die Comps ein bisschen schwächer als erwartet. Im Grunde kann man sagen, makromäßig läuft's, Marge im Rahmen, aber die Analysten, naja. Die City bleibt bei Buy, Kaufziel 74 Dollar. Man sagt, man kommt durch schwierige Umfeld ganz gut durch und manövriert sich mit Stärke. 2026 könnte konservativ eher mal etwas zurückhaltend sein. Während die Analysten von Wells Fargo die Aktie mit Gleichgewichten einstufen und einem Kursziel von 60 Dollar, die sehen eine gewisse bessere Tendenz. Nach der Rallye allerdings auch so ein bisschen eine Risk-Reward. Ausgeglichener, was den Aktienkurs betrifft, weshalb man unbedingt aufpassen muss. Achtung, Aktie eigentlich ganz gut gelaufen. Und die Kernaussage, operativ liefert das Unternehmen ab, aber die Bewertung macht es natürlich etwas komplexer. Bei Curvana, die Zahlen und Analysten sind heute ebenfalls ein großes Thema. Warum? Man hat bei dem EBITDA die Erwartungen deutlich verfehlt mit 511 Millionen. Erwartet waren 535 Millionen Dollar. Die EBITDA-Marge auch 1,2% unter den Erwartungen. Das Retail-Unit deutlich schwächer als im Vorjahr. Man kann zwar sagen, dass insgesamt der Umsatz etwas besser war über alle Segmente hinweg, aber die Marge doch sehr enttäuscht hatte. Und um euch mal ein bisschen mitzunehmen, was die Analysten sagen, die Bank of America bleibt bei ihrer Kaufempfehlung, hat aber das Kursziel runtergenommen auf 400 Dollar mit der Begründung, die Investoren wollten konkretere Guidance Ranges und die hat man nicht gegeben seitens des Unternehmens. Auch BTIG bleibt bei Kaufen, 455 Dollar Kursziel. Die Units waren stark, aber die GPUs, die waren schwach. Also die Erwartungen hier auch gemischt eher oder das Ergebnis eher gemischt eingeschätzt von den Analysten. JP Morgan bleibt bei Übergewichten, Kursziel 490 Dollar. Sieht im Moment, so die Aussage der Analysten, wenig Risiko, was die Forward Numbers betrifft, also Umsatz und Marge und eben den Gewinn. Und das Wachstum sei weiter intakt. Wells Fargo haben die Aktie auf Übergewichten mit einem Kursziel von 425 Dollar und empfehlen die Aktie zu kaufen, wenn die Aktie etwas schwächelt. Also, fassen wir das alles nochmal zusammen. Die Nachfrage ist bei Curvana gut, aber der Markt bestraft eben die Margin-Qualität oder eben die mindere Margin-Qualität und sehnt sich nach Guidance-Transparenz, die teilweise nicht so gegeben war. Booking, lasst uns mal ganz kurz gucken. Ja, schaffen wir noch. Booking, wie war es da nochmal? Genau, Analysten und Zahlen. Zunächst die Zahlen. Also, gucken wir mal auf den Umsatz. Da hat Booking Holdings beim EBITDA geliefert, aber die Guidance, was die Gewinne je Aktie betreffen, sind etwas leichter, als der Markt es haben wollte. Dementsprechend haben mehrere Häuser die Kursziele nach unten genommen, obwohl bei vielen Buy- oder Übergewichten Einstufungen bleiben. Warum? Naja, im Grunde muss man sich ja fragen, wie ist es mit den Multiples? Also, wie sieht es aus? Du hast auf der einen Seite eine gewisse AI-Unsicherheiten im Software-as-a-Service-Sektor, auch bei den Buchungen. Die Aktie ist optisch auch teuer, muss man ehrlicherweise sagen. Und die Fundamentaldaten sind zwar auf der einen Seite gut, aber die Bewertung aktuell ist ja jetzt auch nicht wirklich günstig. Das ist überhaupt ein grundlegendes Thema. Da werde ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, was sich durch die Wall Street zieht, verglichen mit anderen Märkten. Nämlich, dass die Bewertung insgesamt alles andere als billig ist. Kommen wir zu eBay. Auch hier Zahlen und Analystenkommentare in einem Block. Der Gewinn, die Aktie und der Umsatz war über den Erwartungen und die Guidance für das erste Quartal sieht auch stark aus. Als Analysten kommt ein selten klares Bild zustande. Wir sehen eine Menge Upgrades, Targets rauf mit der Argumentation, dass wir dauerhaftes Wachstum sehen, stabile Margen und gute Returns für Shareholder. Und die Kernaussage könnte man folgendermaßen zusammenfassen. Es entsteht gerade ein Qualitäts-Re-Rating bei eBay. Schön, freut mich. Eines der Unternehmen, das ja schon länger am Markt ist, das wir alle kennen, früher wahrscheinlich bis der Arzt kommt, genutzt haben, aber die haben sich vernünftig aufgestellt. DoorDash, die wurden relativ verprügelt in der Vergangenheit. Ihr habt es ja gesehen. Warum? Weil natürlich alles, was mit Waymo-Lieferdiensten, Automatisierung in diesem Bereich zusammenhängt und der zunehmenden Konkurrenz für Probleme gesorgt hat. Die Zahlen und die Analysten-Ratings allerdings, die möchte ich euch an dieser Stelle nicht vorenthalten. Die Zahlen waren operativ solide, der Gewinn stark, aber beim EBITDA-Ergebnis und der Guidance ist man etwas unter den Erwartungen des Marktes zurückgeblieben. Viele Analysten bleiben, so kann man es zusammenfassen, bei Overweight oder Kaufen, senken allerdings die Targets wegen der Multiple Contraction. Also natürlich hier Bewertung, Bewertung, Bewertung und der Margenpfad. Die Kernaussage könnte man zusammenfassen mit: Die Execution bei DoorDash ist wirklich gut, der Markt diskutiert allerdings gerade die Bewertung und die kurzfristige Marge. Das fällt so ein bisschen auf. Figma und Zahlen, starke Topline. Die Retention ist hoch, die Guidance beim Umsatz sogar sehr gut. Aber das operative Einkommen bleibt leicht unter den Konsensschätzungen. JP Morgan bleibt bei neutral, hat das Ziel runtergenommen. Begründung, die Multiples sind bei der Zielgruppe, in der man sich, oder bei der Benchmark-Gruppe, in der man sich auffällt, ebenfalls gefallen. Also operativ gut, aber die Bewertung, die muss man ein bisschen drücken. Kommen wir jetzt von den Einzelunternehmen ein bisschen weg, Geist, und kommen wir zu den Fed Minutes. Im Grunde kann man ja nach den aktuellen Zahlen jetzt auch noch sagen, dass die Zahlen die Zusammenfassung der Fed relativ unaufgeregt gewesen ist. Die Baseline am Markt bleibt. Der erste Cut wird nicht für Juni erwartet. Man geht von 2 bis 3 Zinssenkungen aus. Und was die Tauben sagen, ist natürlich, dass die Zolleffekte nachlassen. Der Housing-Markt weiter desinflationär wirkt, weil er abkühlt und die Produktivität zudem Einflussfaktor auf die desinflationäre Entwicklung hat. Die Falken sagen eher, naja, es ist noch ein zäher Weg bis zu 2%. Und man wollte doch auch eigentlich hören seitens der FOMC, dass Hikes möglich sind, falls die Inflation wieder hochploppt, warum auch immer das der Fall sein sollte. Aber das haben wir im Moment zumindest nicht gesehen. Aber die Falken würden sich wünschen, dass man das zumindest ehrlich macht seitens der Fed und das auch ein bisschen thematisiert. Gucken wir uns an. Die Good Inflation versus Zölle versus Shelter Disinflation, also Mieten und so weiter. Genau diese Mischung sieht man heute, finde ich, auch bei Walmart und Invitation Homes. Ne? Also muss man im Grunde sagen, die Inflation kommt runter. Das hat Walmart gesagt, das sagen die Minutes. Aber die Stimmung heute an der Wall Street eher gebremst. Vor allen Dingen wegen Walmart und dem Ergebnis. Und meiner Ansicht nach, und da sind wir ein bisschen beim Bigger Picture, die Wall Street, klingt fast so, die Wall Street ist wirklich gut gelaufen in dem Jahr insgesamt, auch wenn sie volatil ist. Die Preise bleiben hoch und die Rechtfertigung über die Gewinne, die Aktien, mal gibt es sie. Und das sehen wir auch beim Blick immer zurück. Also das vierte Quartal jetzt bei den abgelaufenen Zahlen wird als oft gut bewertet. Aber aufgrund der Tatsache, dass einige Aktien doch echt bombig gelaufen sind, fehlen halt Anschlusskäufe. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und dementsprechend kann es sein, dass die Gemengelage, so beschreibt es auch die Minutes, wenn man sich so ein bisschen ins Detail anguckt, die Gemengelage ist, man handelt auf Seiten der Marktteilnehmer etwas zu sorglos. Das sehen wir in den geringen Aufschlägen bei den Credit-Debt-Spreads auf der einen Seite. Na, die sind sehr eng. Und gleichzeitig ist das Investitionsvolumen, wie die Fondsmanager etc. investiert sind, nach wie vor sehr hoch, sehr geringe Cashquoten. Und das bedeutet, wenn irgendwo nur ein kleines Ungleichgewicht herkommen kann, dann rauscht es möglicherweise runter. Und eines dieser Dinge, die so ein Auslöser sein könnte, oder Auslöser sein könnte, ist die geopolitische Situation. Auf der einen Seite haben wir gewisse Entspannungssignale, so Russland, Ukraine. Man verhandelt weiter, wenngleich Zelensky gesagt hat, er ist mit dem Ergebnis dessen, was da besprochen wurde, überhaupt nicht zufrieden. Gleichzeitig droht aber auch eine gewisse Eskalation zwischen der USA und Iran. Also das muss man unbedingt im Blick behalten. Und wir haben es heute gesehen, der Ölpreis nach wie vor stärker fest in dieser Gesamtgemengelage, weil eben einfach diese Unsicherheiten da sind. Und abschließend möchte ich noch eine Sache sagen zur Politik in den USA, die mir auffällt und die möglicherweise Trump auch wirklich ins Straucheln bringen könnte. Das sind diese in den letzten Tagen releaseden Epstein-Files. Warum sage ich das? Erstens finde ich das, was da passiert ist, allgemein unfassbar. Erstens. Zweitens kann es aber natürlich einen Einfluss haben, einen wirklichen signifikanten Impact auch auf das, was Trump droht. Und es gibt aus den Reihen der Republikanerinnen und Republikaner jetzt schon Stimmen, die sagen, dass möglicherweise Trump aufhören soll, Äußerungen zu tätigen in Richtung Midterms, wo er immer wieder Andeutungen macht, die darauf hindeuten für den einen oder anderen, möglicherweise, dass er die Wahl gar nicht stattfinden lassen würde oder möglicherweise eine gewisse Wahlmanipulation im Raum stehen könnte. Also es ist noch eine Weile hin bis in den November und ich finde dieses Schlagzeilenrisiko durch Donald Trump und durch diese Epstein-Files nicht von der Hand zu weisen. Da muss man unbedingt drauf achten. So, Guys, das war's jetzt für die Opening Bell. Wir sehen uns wieder zur Closing Bell heute Abend. Genau, ich freue mich. Es gibt auch heute Abend eine Menge Zahlen, allerdings offen gestanden alles zweite Reihe außer Akamai Networks. Sind das alles so ein paar Nuckelbuden? Habe ich mir jetzt keine Mühe gemacht, da irgendwas aufzuschreiben für euch, weil wahrscheinlich habt ihr das eh alles nicht im Portfolio. Wenn ihr irgendwas im Portfolio habt und wollt das abgedeckt haben, seid so nett, schreibt es mir in die Kommentare hier in der Opening Bell, dann würde ich mir explizit das nochmal angucken, vor allen Dingen für morgen für die Opening Bell. Lasst ein Like da, Markus und ich, wir freuen uns. Kommentiert, wenn ihr konstruktive Anregungen habt, was ihr thematisch drin haben wollt, immer her damit, gucke ich mir gerne an. Bitte kein persönliches unter der Gürtellinie Bashing, das wird sofort gelöscht und ihr möglicherweise vom Kanal verbannt. Wäre doch schade drum, oder? So, dann danke an die konstruktivste Community. Wir sehen uns später. Macht's gut, bis dann. Ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.